Herzlich willkommen zu Immer was los in Landau, der lokale Politik-Podcast mit Lukas Hartmann und Isabel Schirmer.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Immer was los in Landau. Und neben Isabel Schirmer
Hallo.
haben wir heute mal wieder einen Gast aus der Stadtverwaltung, den eigentlich alle kennen, die einen Laden haben, einen Betrieb haben in Landau
ja.
oder die irgendwie wirtschaftlich aktiv sind. Martin Messemer arbeitet seit vielen, vielen Jahren schon für die Stadtverwaltung. Er war persönlicher Referent von Oberbürgermeistern, war in unterschiedlichsten Abteilungen auch unterwegs, hat viel aufgebaut, war bei der Gründung der Stadtholding beispielsweise auch mit dabei, ist dort Geschäftsführer aktuell, aber in seiner Haupttätigkeit Wirtschaftsförderer und Chef der Finanzen der Stadt Landau. Herr Messemer, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Wir haben ja echt einiges auch so im Haushalt jedes Jahr. Darum soll es gleich gehen. Aber Isabel, du kennst den Herrn Messemer aus unterschiedlichen Situationen.
Genau. Und zwar bin ich immer mal wieder beim Runden Tisch dabei in Landau. Da haben wir zwei verschiedene, soweit ich weiß. Einmal für den Einzelhandel und einmal für den Gastrobereich. Und ich bin im Gastrobereich ab und zu mal mit dabei und darf da ganz spannende und auch super interessante Einblicke hier für den Podcast gewinnen, gerade wenn es einfach so um die Stimmung geht. Was sind so Themen, die die Gastronomen in Landau beschäftigen? Wer kommt wieder neu dazu? Wer fällt vielleicht weg? Und da muss ich sagen, war ich sehr begeistert von der Kompetenz, die ich so vermittelt bekommen habe vom Herrn Messemer. Und ja, dachte so, das wäre doch auch mal ein Kandidat für andere Posten, die es in Landau so gibt.
Kürzlich hat man vorgeschlagen, er solle doch Bürgermeister
ja,
werden.
Ja,
hätte vielleicht irgendwann mal eine Gelegenheit gegeben.
Naja, da möchte ich jetzt gar nicht mitspekulieren. Ich leite tatsächlich den Bereich Finanzen und Wirtschaft jetzt schon seit Ende 98. Also
oh, wow.
schon ja. über ein Vierteljahrhundert. Ne? Ja. Das ist schon krass, auch wenn ich mir selbst als mal vor Augen führe, wie lange das ist und wie sich auch die Aufgaben in den Jahren verändert haben, sage ich mal, wo man früher viel mehr in Einzelthemen drin war, sind es oft jetzt mal oder viel öfter grundsätzlich strategische Dinge. Gerade wie geht es im Einzelhandel, welche Herausforderungen hat die Gastronomie, die Situation der Automobilbranche, wenn man an die Wirtschaft insgesamt denkt oder überhaupt die Situation des produzierenden Gewerbes insgesamt. Wir hören aktuell, es findet eine Deindustrialisierung in Deutschland statt. Also diese ganzen Rahmenbedingungen, die dann auch auf kommunaler Ebene selbstverständlich aufploppen, das sind schon Themen, die uns bewegen und wo wir natürlich auch im Rahmen des Möglichen, was wir auf kommunaler Ebene beisteuern können oder wo wir unterstützen können, dann auch sehr gerne tun. Und jetzt gerade angesprochen auf die zwei runden Tische, es gibt noch mehr. Wir haben auch Branchengespräche zu verschiedenen Themen mit eben Branchenvertretern oder auch Gewerbegebietstreffen, die wir regelmäßig durchführen. Und bei den runden Tischen Einzelhandel und Gastronomie geht es eben ganz konkret um die Belange der Branche Gastronomie, insbesondere auch in der Innenstadt. Die haben es nicht leicht im Moment. Und genau das Gleiche gilt für den Einzelhandel, der ja insbesondere durch den zunehmenden Onlinehandel, aber auch aufgrund anderer Faktoren, schwierigen Rahmenbedingungen ausgesetzt ist.
In Ihren 25 Jahren in der Position haben Sie schon einige Auf und Abs erlebt, wirtschaftlich. Es gab gute Zeiten, es gab weniger gute Zeiten und es gab auch sehr unangenehme Zeiten. Wir sind vielleicht gerade eher irgendwas zwischen der zweiten und der dritten Kategorie. Und was vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht so kennen, wir sind als Kommune schon sehr abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in unserer jeweiligen Stadt, einfach auch was die Einnahmeseite unserer Kommunalhaushalte angeht.
Ja, das ist richtig. Also zu den Auf und Abs muss man, wenn man so die Geschichte von Landau sieht, muss man ja sehen, Landau liegt linksrheinisch und war, wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, ja eine strukturschwache Region nach dem Krieg. Hier fanden keine großen Investitionen statt. Wir waren bis 1993 Fördergebiet zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur, also für besonders strukturschwache Räume. Unsere Arbeitslosenquote lag immer über dem damaligen Bundesdurchschnitt West, und zwar 2-3% darüber. Und wir haben im Zuge, sage ich mal, der europäischen Einigung und der Freundschaft zu Frankreich diese einstige Randlage verloren, positiv gesprochen, und sind so ein Stück weit auch in die Mitte des europäischen Geschehens gerückt, wenn man so sagen möchte. Und haben natürlich auch viele Investitionen, die parallel gelaufen sind, damals noch eben mit diesen Fördermitteln, wurde damals zum Beispiel das Industriegebiet in Mörlheim zu großen Teilen mitfinanziert. Die Betriebe haben damals verlorene Zuschüsse, also direkte Zuschüsse für die Ansiedlungen erhalten, 18%. Das war richtig viel Geld damals. Und der Lückenschluss der Autobahn im Jahr 1990 Viele wissen das gar nicht mehr. Die Autobahn hat geendet in Edenkoben und dann musste man mit dem LKW durch die Stadt fahren, die Weißenburger Straße runter und konnte Landau Süd wieder auf die Autobahn fahren. Was da an Verkehr durch die Stadt gerollt ist und was das für eine wirtschaftliche Entwicklung für Nachteile mit sich gebracht hat, bis es dann endlich der Lückenschluss hergestellt war, das ist unglaublich. Und durch viele Investitionen, durch eine, glaube ich, wirtschaftsfreundliche Stadtpolitik insgesamt, haben wir es dann geschafft, die Stadt wirtschaftlich zu stärken, die Arbeitsplätze, die Arbeitsplatzanzahl, insbesondere sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter, deutlich nach oben zu bringen. Wir hatten da im Zeitraum ab 1990 in den folgenden 25 Jahren die höchste Zuwachsquote in Rheinland-Pfalz unter den kreisfreien Städten. Also auch das spricht für sich und haben uns da wirtschaftlich gut entwickelt. Im nächsten Schritt war dann unser Gewerbepark am Messegelände. Heute sind dort fast 200 Firmen und Freiberuflern. Ganz so viele Grundstücke sind es nicht, weil in manchen Objekten mehrere Firmen sind, aber ansiedeln können. Das ist heute ein ganz wichtiger auch Geldbringer für die Stadt und Arbeitgeber dann für die Menschen, die in der Stadt und drumherum arbeiten. Und da haben wir uns sehr gut entwickelt. Großes Thema dann mit den Auf und Abs, weil Sie es eben angesprochen haben. Das war dann die Finanzmarktkrise im Jahr 2008, die dann in der Folge ja die Realwirtschaft deutlich durcheinander gerüttelt hat. Da hatten wir natürlich auch herbe Einschnitte. Dann war Corona-Zeit 2020, als Corona kam, wiederum enorme Herausforderungen für viele Branchen, die dann niederlagen oder in Kurzarbeit gehen mussten und müssen. Und aktuell haben wir natürlich die Situation, dass die globalen Lieferketten, die Zollpolitik der USA, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die gestörten Lieferketten und auch nicht zuletzt, sage ich mal, das Thema der Kampf um die seltenen Erden und Rohstoffe und vieles mehr, die Wirtschaft natürlich sehr stark beeinflussen und auch schwer machen. Hohe Energiepreise tun ihr Übriges und das macht natürlich der Wirtschaft insgesamt zu schaffen. Und da müssen wir dringend oder hoffen wir dringend, dass zum einen natürlich der Krieg zum Ende kommt in der Ukraine. Definitiv. Und dass es auch die jetzige Bundesregierung schafft, sage ich mal, die Rahmenbedingungen für die Unternehmen auch so zu verbessern, dass sie eine Perspektive am Standort haben.
Die Gewinnbesteuerung von Unternehmen, also die Gewerbesteuer, ist eine der wichtigsten kommunalen Steuern. Sie ist aber sehr volatil, sagt man. Also wenn es der Wirtschaft gut geht, gibt es relativ hohe Einnahmen, weil es relativ hohe Gewinne gibt. Wenn es natürlich aber schlecht geht, dann geht es auch mal innerhalb von 1-2 Jahren deutlich nach unten. Etwas, das wir einfach aktuell erleben.
Ja, das ist richtig. Also die Gewerbesteuer ist die wichtigste kommunale Steuer, weit vor der Grundsteuer B. Das ist die Grundsteuer für bebaute Grundstücke. Die Gewerbesteuer ist eine Gewinnsteuer, eine Unternehmensbesteuerung aufgrund der Jahresabschlüsse des Vorjahres und wird aufgrund des Gewinns des Vorjahres dann fürs Folgejahr berechnet. Und ganz klar, wenn natürlich die Margen der Unternehmen stark unter Druck stehen, die Gewinne regelrecht in manchen Branchen einbrechen, und dann trifft es auch die Stadt unmittelbar, was die Zahllast dann aus der Gewerbesteuer angeht. Die Unternehmen zahlen ja auch Körperschaftssteuer. Die Körperschaftssteuer geht aber, ist eine Gemeinschaftssteuer, geht quasi an Bund und Land. Aber auch da haben wir im Ergebnis dann Nachteile, weil wenn weniger in den Töpfen bei Bund und Land landet, gibt es auch weniger im Finanzausgleich, was wiederum an die Kommunen vom Land verteilt wird. Also auch da ist man dann mit betroffen. Sofern das Land nicht durch eigene Steuermittel aufstockt, was jetzt gerade passiert ist ein Stück weit. Und der nächste Punkt, was eine wichtige kommunale Einnahmequelle ist, ist der kommunale Einkommensteueranteil. Wir bekommen 15% Lohn- und Einkommensteuer der in Landau wohnenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Und wenn natürlich die Wirtschaft lahmt und die Beschäftigung tendenziell sinkt, dann sinkt auch der Einkommensteueranteil. Auch das spüren wir dann natürlich unmittelbar im Haushalt.
Ja, das sind so Themen, muss ich sagen. Also Einkommenssteuer natürlich, bin ich betroffen. Ich bin auch selber selbstständig hier in Landau. Aber damit befasst man sich als Bürgerin gar nicht. Ne? Man denkt, okay, woher kommen die Einnahmen? Die meisten denken wahrscheinlich durch die Parkplätze in Landau. Aber das ist viel umfassender.
Da liegen wir irgendwie bei weniger als 3%, oder? Unserer Einnahmesituation. Ja, ja. Was das Parken angeht, Herr Messemer.
Ja, also die Einnahmen aus Steuern und Abgaben, die liegen bei rund 90 Millionen insgesamt. Wow. Die Gewerbesteuer macht da rund, ich mache es jetzt ein bisschen glatt von den Zahlen, weil Zahlen nachzuverfolgen ist natürlich im Podcast immer schwierig. Aber roundabout 40 Millionen Euro. Ne, die Grundsteuer sind rund 10 Millionen Euro. Und die Parkgebühren, da liegen wir bei 5 Millionen Euro. oder noch knapp, ja, so um die 5 Millionen insgesamt, wenn man alles zusammennimmt, einschließlich die Anwohnerparkausweise, also alles, dann sieht man schon die Relation. Die Einkommensteueranteil geht Richtung 15, 16 Millionen und die Zuweisungen des Landes auch in dieser Größenordnung in etwa aus den Schlüsselzuweisungen. So nennt sich das. Das sind Einnahmen des Landes aus Steuern, die wiederum an die Kommunen weitergegeben werden, auch um Finanzkraftunterschiede auszugleichen.
Das sind schon viele Zahlen, aber ne, wir liegen doch, soweit ich weiß, bei über 200 Millionen, die wir brauchen, ne, die eingeplant sind jedes Jahr.
Das ist nochmal das Gesamtthema des Haushalts. Ja. Also welches Volumen hat der Etat, der städtische Etat? Und wenn wir jetzt da auf das Jahr 2026 blicken, wir haben jetzt gerade die Haushaltsberatungen geführt. Heute Abend ist Einbringung in den Hauptausschuss und am 16. Dezember soll der Haushalt im Stadtrat verabredet werden. Und jetzt dazu zu den Zahlen. Wir haben da im Ergebnishaushalt, so nennt sich der Bereich, wo eben alles Konsumtive veranschlagt ist, was die Stadt tut, also die Löhne, die Sachaufwendungen, die Sozialausgaben, die Zuschüsse für die Kindergärten, den ganzen Unterhaltungsaufwand, alles, was eben veranschlagt ist, da reden wir beim Gesamtvolumen von 221,5 Millionen Euro im Aufwand. Leider kommen die Erträge da nicht mit. Die Erträge liegen nach Plan jetzt bei 199 Millionen. Das bedeutet, es klafft tatsächlich eine Lücke von 22,5 Millionen Euro. Jetzt ist es so, was bedeutet das? Das können Sie vergleichen mit Ihrem privaten Girokonto.
Ja,
wenn Sie 10% mehr laufende Ausgaben haben als Einnahmen, dann gibt es ein Minus auf dem Girokonto. Und dieses Minus auf dem Girokonto addiert sich dann auf und wird zunehmend zum Problem, weil ja die Banken, das geht der Stadt nicht anders, dann Überziehungszinsen auch berechnen. Also dreht sich dann so eine Defizitspirale in Gang, wenn man diese Entwicklung nicht stoppen kann.
Das ist vor allem dann bitter, wenn man weiß, dass Martin Messemer sehr große Erfolge erzielt hat und sich Verdienste errungen hat in dem Bereich unserer Altschuldentilgung. Wir hatten ungefähr 10 richtig gute Jahre, wo wir diszipliniert waren, wo wir deutliche Überschüsse auch hatten im Haushalt, also wo wir Beträge 5, 10, 12 Millionen Euro plus gemacht haben jedes Jahr und damit alte Schulden getilgt haben. Und jetzt sind wir leider schon das zweite Jahr in Folge in diesem Minus. Es ist dieses Jahr nochmal deutlich mehr als letztes Jahr. Und also es gibt auch mal schlechte Jahre. So.
Ja.
Aber wenn du 4, 5 solche schlechten Jahre hast, ist halt der Erfolg von 10 guten Jahren einfach dahin. Und du kannst dir vorstellen, ne, wenn man irgendwie 100 Millionen Euro wieder sich leihen muss, was wir alleine nur an Zinsen bezahlen, die ja dann auch wieder in zukünftigen Jahren uns belasten.
Ja, aber gibt es irgendwie was, wo man wirklich sagen kann, okay, das war ein großer Unterschied zu den letzten Jahren. Was haben wir anders gemacht? Sind es die Baustellen? Sind es auch Kosten für das Land, die mehr werden oder für uns als Stadt?
Also ein Themenbereich, den Sie auch regelmäßig anführen, ist der Sozial- und Jugendbereich, der einfach sehr viel Geld bindet. Aber Herr Messemer, Sie können das besser erklären.
Ja, wir haben im Moment die besondere Situation, dass wir natürlich aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche, wir hatten es vorhin davon, eher leicht rückläufige Gesamterträge aus diesen Zuweisungen des Landes und den Steuern, stagnierende Steuern haben und leicht rückläufige Zuweisungen des Landes haben. Das macht in Summe 1 Million weniger als im Vergleich zum Nachtragshaushalt. Ist jetzt im Moment noch nicht ganz so erschreckend. Zugleich haben wir aber auf der Aufwandseite deutliche Steigerungen, und zwar fast schon sprunghafte Steigerungen. Wir haben zum einen einen deutlichen Aufwuchs im Bereich der Jugend- und Sozialhilfekosten, nämlich um über 3 Millionen Euro. Dann haben wir die besondere Situation, vorhin wurde es genannt, ich bin ja auch Geschäftsführer der Stadtholding Landau, die Stadtholding betreibt unter anderem unsere Tagungshäuser, also die Festhalle, das alte Kaufhaus, das Freizeitbad Laola, das Freibad und das Messegelände und hält auch die Anteile an der Energie Südwest AG. Wir sind da zu 49% Anteilseigner. Und jetzt ist es so, dass im kommenden Jahr, also 2026 und 2027, die Gewinnausschüttungen der Energie Südwest in die Stadtholding komplett ausfallen werden. Nicht, weil es der Energie Südwest schlecht geht, sondern weil die selbst ins Stromnetz intensiv und umfangreich investieren müssen und selbst hohe Kreditbedarfe haben. Und die Banken machen da eben zur Auflage, dass dann die Gewinnausschüttungen quasi an die Gesellschaft her, das ist unter anderem eben die Stadtholding, ausgesetzt werden. Das bedeutet in der Stadtholding 2,5 Millionen weniger Zuflüsse. Die muss die Stadt auch ausgleichen, zusätzlich zu den bisherigen Zuschüssen. Die steigen dann nämlich auf knapp 5 Millionen Euro, damit eben diese Einrichtungen der Daseinsvorsorge, die ich eben nannte, Bäder, Veranstaltungsstätten, aufrecht und geöffnet bleiben können und ihr Angebot weiterhin erbringen können. Also haben wir da auch höhere Kosten. Hinzu kommt allgemein natürlich die hohen Inflationsraten der Vorjahre. Die drücken durch in alles, was die Stadt ja selbst auch beauftragt und macht. Wir haben auch überall die Rechnungen, das setzt sich eben komplett durch, diese Inflationsentwicklung, die wir spüren. Und auch, wir haben natürlich auch deutliche Aufwüchse im Bereich des Personals, also Personalkosten durch die Tarifabschlüsse. Infolge des Inflationsausgleichs sind die Gehälter auch wieder gestiegen. Und natürlich auch durch zusätzliche Stellen, einfach weil die Aufgaben auch permanent steigen, die wir bekommen. Ich nenne mal ein Beispiel, damit es deutlich wird. Wenn man zum Beispiel sieht, das Wohngeld. Wohngeld hat man in jüngerer Vergangenheit die Einkommensgrenzen deutlich angehoben, damit eben mehr Personen aufgrund der hohen Belastung aus Mieten in den Genuss von Wohngeld kommen. Während wir vor ein paar Jahren noch rund 1.100 Wohngeldempfänger hatten, sind es jetzt durch die Anhebung der Einkommensgrenzen 1.700 geworden. Das macht deutlich, das kann dann mit der gleichen Anzahl von Bearbeitern oder Bearbeiterinnen gar nicht mehr gestemmt werden. Also steigt durch solche Maßnahmen, ich will die nicht in Abrede stellen, die sind wichtig und richtig, aber steigt auch ein Personalbedarf. Ein anderes Thema ist beispielsweise in unserer Ordnungsbehörde das Thema quasi des Außendienstes im Zusammenhang mit den Festen und Veranstaltungen oder Lärmschutzthematiken und anderen Dingen, um eben Ordnung in unserer Stadt auch zu wahren für die Bürgerinnen und Bürger, bedingt heute ein ganz anderer Personalaufwand, ja, als das noch vor 15 oder vor 10 Jahren der Fall war.
Aber liegt das einfach an gestiegenen Aufkommen oder liegt es daran, ich meine, es gibt ja eigentlich noch andere Institute wie die Polizei zum Beispiel, die da einfach ein bisschen in den Hintergrund rückt oder an was liegt sowas?
Also wenn wir jetzt da einsteigen, über Einzelsachen zu reden, dann wird uns unsere halbe Stunde nicht reichen.
Das stimmt.
Vielleicht darf man ganz allgemein sagen, wir haben ganz viele wichtige und sehr attraktive soziale Systeme aufgebaut, also Kita-Gebührenfreiheit in Rheinland-Pfalz beispielsweise,
danke,
die uns unheimlich viel Geld kosten. Also die Hälfte des Geldes, das die Stadt Landau ausgibt pro Jahr, fließt direkt in die Bereiche Jugend und Soziales. Und da ist Kita beispielsweise ein großer Punkt, wo man meiner Meinung nach zu Recht fragen kann, warum soll jemand wie ich nicht irgendwie 100, 200, 300 Euro für den Kita-Platz seines Sohnes eines Tages bezahlen? Bin auch der Auffassung, da sollte man die unteren Einkommensgruppen von 50, 60, 70%, die könnte man ja rauslassen. Aber warum nicht jemanden wie mich zahlen lassen, solange es unbürokratisch ist? Und das ist vielleicht ein zweiter Punkt. Nicht nur haben wir ganz viel, was uns sehr wichtig ist und was wir mal eingeführt haben, wo sich Politik immer schwer tut, es wieder in Frage zu stellen. Wir haben auch Regelwerke geschaffen, politisch, wenige davon kommunal, aber ein paar auch, die sehr kompliziert sind. Und dann braucht man viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu betreuen, die zu pflegen, die zu bearbeiten. Die brauchen alle einen Arbeitsplatz, die brauchen alle einen Computer heutzutage. Manche von ihnen brauchen ein Fahrzeug, manche brauchen eine Uniform oder andere Dienstkleidung. Ne? Also die sozialen Systeme, die wir wollen und die auch wichtig sind für viele ihrer Aufgaben, aber auch bürokratische Systeme, die einfach Dinge kompliziert machen, das sind so zwei Dinge, die kosten uns einfach viel Geld. Und man muss sich langsam mal fragen, was wollen wir denn? Was ist uns wirklich wichtig? Und uns auf das Wesentliche konzentrieren wäre so eine Lehre. Oder, Herr Messmer?
Absolut, absolut. Sie haben es gesagt, also von einem Euro, den wir ausgehen, sind genau 51,2 Cent in Jugend und Soziales. In Summen gesprochen von den 221,5 Millionen, über 112 Millionen in die Bereiche Jugend und Soziales. Das sind bei uns die Teilhaushalte 16 und 17. Wenn ich die Zinsbelastungen aus Vorjahren aus dem Gesamtaufwand rausrechne, weil die kann ich ja jetzt nicht in das Verhältnis setzen, sondern nur das Jahr betrachtet und was geht davon in Jugend und Soziales. 51,2%. Und das ist halt viel mehr, als man so auf den ersten Blick vielleicht meint. Und dann wird auch deutlich, warum die Kosten auch so hoch sind. 30 Millionen, nur mal ein paar Zahlen zu nennen, 30 Millionen allein für die Erzieherinnen und Erzieher in kirchlichen Kindergärten, in kommunalen Kindergärten und in freien Kindergärten. Weil die rechnen mit der Stadt ab. So, das wissen viele nicht.
Nee.
Die rechnen den Großteil der Kosten, rechnen die ab, die Personalkosten zum großen Teil auch. Nett. Bis zu 100%. Und dann kommt dazu natürlich so ein großer Posten, sind die Eingliederungshilfen, also für Menschen mit Behinderungen. Der Staat sagt, Eltern von Menschen mit Behinderungen sollen nicht schlechter gestellt sein als Eltern gesunder Kinder. Allein schon der Tatbestand einer Behinderung ist ja schon eine Riesenherausforderung. Diese Eingliederungshilfen, die haben eine Größenordnung von über 15 Millionen Euro im Haushalt. Wir haben Hilfe zur Pflege. Vielen Menschen reicht die Rente nicht, um ihren Heimplatz zu bezahlen. Dann muss der Sozialhilfeträger einspringen und bereitet natürlich auch hohen Aufwand, dann die klassische Sozialhilfe, also die Kosten zur Unterkunft und die klassischen Sozialhilfen und eben vieles, vieles mehr, was mit reinspielt.
Und jetzt stellt niemand hier in der Runde eine dieser drei Maßnahmen an Nein. sich in Frage, aber in der Summe all dessen wird es einfach schwierig und wir müssen immer gucken, dass es funktioniert und das, was die Leute da draußen oft aufregt, die Baustelle beispielsweise, ist eigentlich ein relativ kleiner Teil von dem, was wir an Geld ausgeben. Also die Investitionen in Infrastruktur beispielsweise, die sind neben den ganzen laufenden Kosten an Gehältern und Sozial- und Jugendleistungen ein vergleichsweise geringer Teil.
Ja, also es ist natürlich ist immer so der Punkt, wie gesagt, es ist ja jetzt steht außer Frage, dass diese Punkte wichtig sind. Es ist natürlich auch der Fakt, wenn es jetzt Menschen gibt, die super gut verdienen, wenn man da sagt, hey, da könnte man definitiv auch eine Kita-Gebühr einführen. Aber gerade wenn wir über diese drei Punkte sprechen, das sind natürlich oft ganz normale Bürger, ganz normale Menschen, die hier in der Stadt wohnen, Familien, die es vielleicht sowieso schon an manchen Stellen ein bisschen schwieriger haben, natürlich nicht ab einem gewissen Einkommen. Also das ist definitiv so. Geld macht nicht glücklich, aber es macht sehr, sehr viel einfacher, definitiv. Mhm. Und es ist halt, glaube ich, schwierig zu sagen, okay, wir nehmen noch von denen, die vielleicht ganz normale Angestellte sind, statt vielleicht zu sagen, okay, kann ich es irgendwo anders holen bei großen Firmen. Ich weiß, dann kommt wieder das Argument, dann geht die Firma. Ich kenne auch Firmen, die in Landau ansässig waren, die gesagt haben, okay, wir gehen in eine andere große Stadt auf der anderen Seite vom Rhein. Aber das ist natürlich auch der Punkt, weil es vielleicht woanders auch einfach moderner ist. Ne?
Weißt du nicht, wer sich so verschlechtern wollte, zumindest vom Umfeld. Aber du sprichst den richtigen Punkt an, wo es dann kompliziert wird und wo es vielleicht auch sinnvoll ist, dass sich jemand wie Herr Messemer um Wirtschaft und Finanzen kümmert, weil die Zusammenhänge eben komplex sind. Ich würde für meinen Teil immer sagen, uns muss allen an einem langfristig gelingenden und funktionierenden kommunalen System gelegen sein. Ja. Weil wenn das irgendwann gar nicht mehr funktioniert, wir stecken im Moment 6 Millionen Euro beispielsweise in Schulen und Kitas jedes Jahr, also in die Infrastruktur und den Unterhalt. Und ich würde sagen, das reicht eher noch nicht.
Ja.
So. Wenn man aber irgendwann in der Lage käme zu sagen, nee, aber wir haben nicht mehr das Geld dafür, wir haben nur noch 3 Millionen oder 4 Millionen und nicht mehr 6 Millionen. Dann ist das einfach zum Schaden, und zwar eines Gesamtsystems.
Definitiv.
Und ganz viele der Dinge, über die wir gesprochen haben, das sind Gesetze, das macht der Landtag, das macht der Bundestag, ein bisschen was macht die Europäische Kommission mit dem Europäischen Parlament. Aber wir vor Ort müssen oft Rechnungen bezahlen für Dinge, die wir nicht selber beschlossen haben. Und da gibt es immer wieder auch Kritik, ne, Herr Messemer?
Ja, absolut. Das ist ein großes Thema. Also Stichwort Konnexität. Also wer bestellt, bezahlt. Und das noch viel größere Herausforderung, die dahinter steht, ist natürlich das eine, dass wir mit dem, was wir vor Ort tun, viel leisten, damit die Gesellschaft, der gesellschaftliche Zusammenhalt eben auch gesichert ist und gewahrt bleibt. Das ist eine unglaublich wichtige Aufgabe auf allen staatlichen Ebenen. Aber insbesondere in den Kommunen vor Ort spüren das die Bürger unmittelbar. Und es ist natürlich eine Riesenherausforderung, wie man, sage ich mal, das Gleichgewicht hält von denjenigen, die Hilfe bedürfen, zu Recht Hilfe bedürfen. Ich habe ja auch vorhin die Sozialbeträge angesprochen, um sie zu nennen, nicht um sie zu kritisieren. Darum ging es mir gar nicht. Und das andere ist eben aber auch den Ausgleich zu denjenigen, die quasi die Beiträge bezahlen und den Karren ziehen. Am Ende, das klingt jetzt ein bisschen salopp, aber das muss ja auch irgendwo im Verhältnis dann noch zusammenpassen und zusammenfinden und wird in den nächsten Jahren ja auch nicht einfacher, schon allein, wenn man auf die demografische Entwicklung schaut. Also da stehen wir schon insgesamt als Gesellschaft vor enormen Herausforderungen. Und wenn man auf den Bund guckt, und dann sieht man das ja tagtäglich, wenn es um das Thema Reformen geht und wie man sie ansetzt und umsetzt, da kann man natürlich trefflich drüber streiten, was das Richtige ist und wie man die Schritte richtig geht. Aber sie sind unheimlich komplex und herausfordernd.
Und deshalb gucken wir weiter daran zu arbeiten, dass der Haushalt kommunal funktioniert, auch für das Geld zu schauen, wie können wir es sinnvoll einsetzen. Der Stadtrat hat dann natürlich das Recht zu beschließen. Dessen Möglichkeiten sind ein bisschen beschränkt, muss man sagen, weil ganz viel gesetzlich schon vorgegeben ist. Und das, was übrig bleibt, das ist dann oft schon am Rande dessen, was wir uns irgendwie leisten können. Aber das darf man vielleicht so zum Schluss nochmal sagen. Wir sind jetzt nicht irgendwie Schlusslicht in Rheinland-Pfalz. Wir haben viele Jahre viel Gutes gemacht. Herr Messemer und andere haben dazu wesentliche Beiträge schon in den 90ern und den Nullerjahren geleistet. Und ne, Landau hat sich auch gut gemacht in dieser Zeit. Viel, viel erfolgreich auf die Wege, auf die Gleise gesetzt und auf den Weg gebracht. Und jetzt haben wir mal ein paar schlechte Jahre. Bin immer noch erstaunt im Rückblick, wie gut wir Corona überstanden haben und wie es dann auch ein bisschen bergab ging in der Zeit dann nach Corona, wo eigentlich alle dachten, komm, jetzt geht's mal wieder bergauf. Aber es werden auch wieder gute Zeiten kommen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie können wir die schlechten Zeiten möglichst so überstehen, dass wir nicht wieder das Doppelte an Zeit brauchen, an guten Jahren, um die schlechten wieder wettzumachen in Zukunft.
Und wenn ich da ergänzen darf, damit es auch wirklich eine gute Zukunft für Landau auch werden kann. Sie haben es vorhin angesprochen, wir investieren auch 40 Millionen Euro im Haushalt 2026, also das Gebäudemanagement und der Kernhaushalt. In allen Bereichen, sei es eben in der wohnbaulichen
Straßen,
Entwicklung,
Schulen,
sei es in der
Kitas,
Infrastruktur, gewerbliche Entwicklung, wohnbauliche Entwicklung, aber auch Katastrophenschutz, Feuerwehr investieren wir sehr stark und in viele Dinge mehr, gerade um eben die Stadt zukunftsfähig aufzustellen. Und wir haben jetzt eine große Ansiedlung vor der Brust, das Thema Vulkan. Ansiedlung, ne? Wollen wir die Stadt mit CO2-neutraler Wärme dann versorgen? Vulkan stellt quasi gewinnt das Lithium und gibt die Wärme ab und dann mit einer neuen Gesellschaft die Stadt mit Wärme versorgen, wo die Stadt die Mehrheit halten wird oder will. Und ich glaube, das sind schon auch Maßnahmen, die einen optimistisch in die Zukunft bringen lassen. Also es ist nicht so, dass es trostlos ist, ganz im Gegenteil. Wir gucken nach vorne und packen es an.
Ja, ich glaube, gerade wir als Bürger oder ich als Bürger, ich habe das auch letzte Woche immer wieder gesagt, wir müssen uns, glaube ich, auch mal so ein bisschen reflektieren, was wir denn überhaupt so in der Stadt tun können. Und ich höre es immer wieder, dass es heißt, die Innenstädte sind ausgestorben. Aber ganz ehrlich, wie oft sehe ich unseren Postmann, den DHL-Mann, den Hermesmann, den, also alle. Und ich schließe mich da nicht aus. Ich bestelle auch hier und da im Internet. Aber es wäre doch einfach auch schön, wenn wir uns wieder ein bisschen mehr in die Stadt begeben und die kleinen Dinge, die man hier auch bekommt, einfach ja da einkauft, wo man die Menschen unterstützt, die man jeden Tag sieht. Und ich denke, das ist sowas, was wir als Bürger dazu beitragen können. Und beim Rest dürfen wir definitiv auf alle Beteiligten aus der Stadt vertrauen.
Ich möchte da noch ein kleines Bild zeichnen. Wenn man alles, was von Amazon und Co. pro Tag in die Stadt geliefert wird, auf den Rathausplatz werfen würde, ich glaube, es ging bis zum Reiter hoch, bis wirklich hoch. Und wenn man dann sieht, wie viele Geschäfte oder man damit quasi füllen oder führen könnte, wird, glaube ich, auch deutlich, wo das Problem der Städte liegt. Das ist ja nicht in Landau so, dass der Einzelhandel vor Herausforderungen steht. Das ist überall so.
Ja,
und da findet ein kompletter Wandel dann auch statt. Die Städte müssen sich dem anpassen, das ist ganz klar. Man sieht ja auch, dass sich das Angebot ein Stück weit anpasst, was Textilangebote angeht. Die gehen eher zurück, aber das Verweilen, die Qualität, die gastronomischen Angebote und andere Dinge, wo ich eben vor Ort dann auch Beratung und Service möchte und in Anspruch nehme, die nehmen eher zu und das sind Herausforderungen. Aber auch von meiner Seite als Wirtschaftsförderer jetzt natürlich den Appell, überlegen Sie sich vor dem Ausklick, ob man nicht doch in den Laden geht und das Teil, was man sucht, anprobiert und vor Ort kauft, dann tut jeder einen großen Beitrag für attraktive Innenstädte, die wir ja alle eigentlich wollen.
Mhm. Wir müssen mal eine Innenstadtfolge machen und dann holen wir zum Herrn Messemer zusätzlich vielleicht nochmal einen Einzelhändler oder eine Einzelhändlerin dazu und reden mal darüber. Für heute möchte ich Danke sagen, Herrn Messemer, dass er sich die Zeit genommen hat.
Sehr gerne.
Vielen
Isabel,
Dank.
Auch dir herzlichen Dank.
Gerne.
Und ja, würde sagen.
Dir auch herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja. Und würde sagen, vielen Dank, sehr gerne. Alles Gute und bis bald.
Ciao.
Bis bald.